Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um eine Kunst, die wir eigentlich alle kennen, aber nur die wenigsten so richtig beherrschen.
Mhm.
Die Kunst, ein Buch so vorzustellen, dass andere es danach unbedingt lesen wollen.
Du hast uns da ja ein wirklich spannendes Paket an Unterlagen geschickt.
Ja.
Sieht so aus, als würdest du dich da auf eine Präsentation vorbereiten oder einfach, besser werden wollen, Ideen und Geschichten zu vermitteln.
Genau. Und wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Quellen vor uns. Auf der einen Seite diese extrem detaillierte, ja fast schon akademische Anleitung von der Webseite MOOCIT.
Die deckt wirklich alles ab, von A bis Z.
Ja, von der ersten Idee bis zu Aufgaben für Fortgeschrittene. Und dann auf der anderen Seite dieses sehr praxisnahe Schulungspaket, Literatur M6.
Das ist voll mit Arbeitsblättern, Checklisten, so richtig handfesten Tipps.
Genau, die man sofort umsetzen kann. Unsere Mission für dich ist heute also, wir nehmen diese beiden Welten, also die strategische Tiefe und die praktische Anwendung, und schmieden daraus den ultimativen Leitfaden. Okay, packen wir das mal aus.
Absolut. Und was mir da sofort aufgefallen ist, ist dieser Kernkonflikt, den ja jeder spürt, der eine Buchvorstellung macht. Man will informieren, aber man will nicht langweilen.
Stimmt.
Man will begeistern, aber nicht zu viel verraten. Das ist ein echter Balanceakt.
Ja.
Und Mokavcit formuliert das Ziel wirklich schön. Es geht darum, anderen einen Einblick zu geben und sie vielleicht sogar zum Lesen zu animieren.
Animieren, das ist das Stichwort.
Genau. Es geht nicht um eine trockene Inhaltsangabe, es geht um eine Art Verführung. Und deine Quellen geben uns da das perfekte Rüstzeug. Die pragmatische, auf eine knackige 5-Minuten-Präsentation ausgerichtete Struktur von Literatur M6 und eben die analytische Tiefe von MOOCIT. Wir verbinden das beides für dich.
Super. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Also wirklich noch vor dem ersten gelesenen Wort.
Okay.
Beide Quellen betonen ja, die Wahl des Buches ist die halbe Miete. Wähle etwas, das dich persönlich packt. Das klingt erstmal banal, oder? Aber da steckt doch mehr dahinter.
Da steckt so viel mehr dahinter. Das ist keine Empfehlung, das ist eigentlich eine strategische Notwendigkeit.
Mhm.
Deine eigene Begeisterung ist die einzige Emotion, die du garantiert authentisch auf dein Publikum übertragen kannst. Alles andere ist nur Schauspiel.
Ja, das stimmt.
Wenn du ein Buch wählst, nur weil es als, sagen wir, intellektuell gilt, aber es lässt dich kalt, dann wird deine Präsentation vielleicht technisch korrekt, aber eben seelenlos. Das Publikum merkt das.
Mhm.
Sofort.
Ja, die Energie ist eine ganz andere.
Genau. Die MOOCIT-Quelle spricht ja davon, ein Lesetagebuch zu führen. Das ist nicht nur Fleißarbeit, das ist der Prozess, in dem du eine persönliche Beziehung zum Text aufbaust.
Ah, okay.
Du dokumentierst deine Aha-Momente, deine Fragen, vielleicht auch deinen Ärger. Diese persönliche Verbindung ist das Gold, aus dem du später deine Präsentation schürfst.
Das ist ein starker Punkt. Es geht also nicht nur darum, Fakten über das Buch zu sammeln, sondern auch Fakten über die eigene Leseerfahrung.
Exakt.
Und die praktischen Arbeitsblätter aus Literatur M6 scheinen ja genau das zu strukturieren. Da werden so die Basics abgefragt. Titel, Verlag, Seitenzahl, Genre. Das fühlt sich erstmal an wie stumpfe Datenerfassung.
Auf den ersten Blick ja. Aber sieh es mal so. Diese stumpfen Daten sind die Koordinaten des Buches auf der literarischen Landkarte.
Okay, das ist eine gute Metapher.
Wenn du sagst, ein Kriminalroman aus dem Jahre 1950, aktivierst du im Kopf deines Publikums sofort ein ganzes Netz an Assoziationen. Die denken an Schwarz-Weiß-Filme, Trenchcoats, eine bestimmte Sprache.
Du schaffst also einen Rahmen.
Genau, bevor du überhaupt mit der Geschichte beginnst. Und besonders wichtig finde ich, dass die Arbeitsblätter gezielt nach dem Autor fragen. Wer war diese Person? In welcher Zeit hat sie gelebt? Das ist der Schlüssel zum Kontext. Ein Buch ist ja nie nur eine Geschichte. Es ist immer auch ein Gespräch des Autors mit seiner Zeit.
Und diese Vorbereitung ist der Moment, in dem man beginnt, dieses Gespräch zu belauschen.
Ganz genau.
Okay, die Vorbereitung ist also im Kasten, das Fundament ist gelegt, aber jetzt hast du einen Haufen Notizen, Fakten, persönliche Eindrücke. Wie formt man daraus eine Geschichte, die die Leute auch hören wollen? Was ist so das unverzichtbare Gerüst?
Also hier sind sich deine beiden Quellen erstaunlich einig. Und das zeigt uns, es gibt so eine Art universelle Grammatik für gute Buchvorstellungen.
Aha.
Das Gerüst besteht im Grunde aus 4 Säulen. Erstens der Autor, also der Kontextgeber.
Okay.
Zweitens die Hauptfiguren. Drittens die Handlung, der rote Faden. Und viertens deine persönliche Bewertung.
Das ist das absolute Minimum quasi.
Genau, aber wie man diese Säulen dann füllt, da liegt die eigentliche Kunst.
Nehmen wir mal die Hauptfiguren. Die Schulmaterialien von Literatur M6, die geben ja sogar so Adjektivlisten vor, um Charaktere zu beschreiben. Ängstlich, mutig, selbstbewusst. Und das wirkt fast ein bisschen wie Malen nach Zahlen.
Ja, und es mag auf den ersten Blick wie eine simple Vokabelhilfe aussehen, aber psychologisch ist das ein cleverer Trick.
Inwiefern?
Es zwingt dich, über die oberflächliche Handlung hinauszudenken und dich wirklich in die Motivation der Charaktere hineinzuversetzen.
Ach so.
Es ist der erste Schritt von der reinen Inhaltsangabe zur Charakteranalyse. Du beantwortest nicht nur die Frage, was tut die Figur, sondern warum tut sie das? Und das ist der entscheidende Sprung in die Tiefe.
Verstehe. Und dann kommt der Punkt, vor dem, glaube ich, die meisten Angst haben. Die Zusammenfassung der Handlung. Muxit warnt da ja explizit, so richtig fett gedruckt, keine Spoiler. Aber wo ist da die Grenze?
Ja, die Millionen-Euro-Frage.
Wie viel darf man verraten, um neugierig zu machen, ohne alles zu ruinieren?
Die beste Faustregel ist die eines guten Filmtrailers. Ein Trailer zeigt dir den zentralen Konflikt, stellt die Hauptfiguren vor und deutet an, was auf dem Spiel steht.
Aber er verrät nie das Ende.
Niemals. Du solltest also den Ausgangspunkt der Geschichte skizzieren, den auslösenden Moment und den zentralen Konflikt. Aber du hörst auf, bevor die entscheidenden Wendepunkte kommen. Dein Job ist es, eine Frage im Kopf des Publikums zu hinterlassen, die sie nur durch das Lesen des Buches beantworten können.
Das macht Sinn. Und was ist mit diesen formalen Aspekten, die Muckett anspricht? Also Cover, Titel, Schreibstil. Ist das nicht eher was für den Deutschleistungskurs?
Überhaupt nicht. Das ist genau der Punkt, an dem eine gute Präsentation zu einer exzellenten wird.
Okay.
Denk mal an Cover und Titel. Das ist das Versprechen, das das Buch dir gibt. Warum wurde genau dieses Bild gewählt? Das ist eine kleine Detektivarbeit, die dem Publikum zeigt, dass du dich tief damit auseinandergesetzt hast.
Und der Schreibstil?
Der Schreibstil, das ist das Wie der Geschichte. Anstatt nur zu sagen, das Buch ist spannend, kannst du anhand des Stils zeigen, warum es spannend ist. Nutzt der Autor kurze, abgehackte Sätze?
Ja, oder lange beschreibende Passagen?
Genau. Das zu erkennen und zu benennen, das gibt deiner Analyse eine ganz andere Autorität.
Und dann als vierte Säule die persönliche Meinung. Literatur M6 gibt da ja sogar Satzanfänge vor, sowas wie »Ich war beeindruckt von«. Das fühlt sich wieder sehr schulisch an, oder?
Vielleicht. Aber es adressiert eine zentrale Hürde. Viele Leute trauen sich nicht, ihre subjektive Meinung als wertvoll zu betrachten.
Ah, okay, ja.
Sie denken, sie müssten eine objektive Analyse liefern. Diese Satzanfänge sind eine Erlaubnis, eine Einladung, die eigene Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen. Und genau das will das Publikum hören.
Stimmt.
Die wollen nicht die Zusammenfassung von Wikipedia. Die wollen wissen, warum du deine Zeit mit diesem Buch verbracht hast. Deine persönliche Meinung, gut begründet, ist der Moment, in dem aus einer Präsentation ein Gesprächsangebot wird.
Okay, wir haben also den Inhalt, die Struktur steht. Aber jetzt muss das Ganze ja noch auf die Bühne.
Genau.
Wie verwandelt man dieses Wissen in eine fesselnde Performance? Deine Unterlagen geben da ja viele Tipps zur Gestaltung von Plakaten oder Folien. Einer sticht für mich heraus. Nur Stichworte, keine ganzen Sätze.
Ja, ganz wichtig.
Ich erinnere mich an eine Präsentation in der Uni. Da hat ein Kommilitone seine Folien komplett mit Text vollgeknallt. Nach 30 Sekunden haben alle nur noch gelesen und er hat quasi mit sich selbst geredet.
Das ist die klassische Falle. Und es ist ein universelles Prinzip, das weit über Buchvorstellungen hinausgeht. Jede gute TED-Talk-Folie, jede Management-Präsentation folgt dieser Regel.
Warum ist das so?
Weil das menschliche Gehirn nicht gleichzeitig aufmerksam lesen und aufmerksam zuhören kann. Es ist unmöglich.
Man konkurriert also mit seiner eigenen Folie?
Genau. Jedes überflüssige Wort auf einer Folie ist eine Hürde. Deine Folien sind nicht dein Skript, sie sind die visuelle Untermalung deiner Geschichte. Bilder, ein starkes Zitat, ein einzelnes Schlagwort, das sind Anker.
Verstehe. In den Materialien wird ja auch vorgeschlagen, interaktive Elemente wie ein kurzes Quiz einzubauen. Mal ehrlich, das klingt erstmal nach mehr Arbeit. Wirkt das nicht schnell wie eine Schulstunde?
Die Gefahr besteht absolut. Ein schlecht gemachtes Quiz kann herablassend wirken. Der Schlüssel ist, dass es kein Wissenstest sein darf, sondern ein Denkanstoß.
Wie meinst du das?
Stelle eine provokante Frage zum zentralen Thema. Zum Beispiel, die Hauptfigur stand vor der Wahl zwischen Loyalität und Moral. In welcher Situation wart ihr schon mal in einem ähnlichen Dilemma? Du willst keine richtigen oder falschen Antworten.
Ah, man will das Thema in die Lebenswelt des Publikums holen.
Genau. Dann wird es von passivem Zuhören zu aktiver Reflexion.
Ein ganz zentraler Punkt ist ja auch das Vorlesen einer Lieblingsstelle. Das klingt erstmal einfach, aber die Anleitung zur Vorbereitung ist fast schon einschüchternd detailliert.
Ja, die ist sehr genau.
Wörtliche Rede mit Farben markieren, Pausenzeichen setzen, sogar Pfeile für die Stimmlage einzeichnen. Besteht da nicht die Gefahr, dass es am Ende total künstlich und überinszeniert wirkt?
Das ist eine exzellente Frage. Diese Vorbereitung ist wie das Training eines Musikers. Ein Pianist übt Tonleitern nicht, damit er im Konzert an Tonleitern denkt.
Sondern damit die Finger es verinnerlicht haben.
Genau, damit er sich auf die musikalische Interpretation konzentrieren kann. Genauso ist es hier. Du machst diese Vorarbeit, damit du die Szene so tief durchdrungen hast, den Rhythmus, die Emotionen, dass du sie im Moment des Vortrags frei und lebendig gestalten kannst.
Die Vorbereitung gibt einem die Sicherheit, loszulassen.
Das ist es. Die Grenze ist überschritten, wenn es mechanisch wird. Wenn du aber die Technik nutzt, um die Emotion freizusetzen, dann ist es Gold wert.
Das leuchtet ein. Aber selbst mit der besten Vorbereitung bleibt ja die Angst, den Faden zu verlieren. Dafür empfehlen beide Quellen den klassischen Stichwortzettel. Wie verhindert man, dass man am Ende doch nur von diesem Zettel abliest?
Indem man versteht, was der Zweck dieses Zettels ist. Er ist kein Teleprompter, er ist ein Sicherheitsnetz.
Okay.
Der entscheidende psychologische Trick passiert schon beim Erstellen des Zettels. Du wirst gezwungen, deine ganze Präsentation auf die absolut wichtigsten Kernideen zu verdichten.
Dieser Prozess der Reduktion ist also die eigentliche Übung.
Das ist die beste Form der Verinnerlichung. Auf dem Zettel stehen am Ende nur noch einzelne Wörter, vielleicht kleine Symbole, Ankerpunkte für deine Gedanken. Im Idealfall schaust du nur ein- oder zweimal kurz drauf.
Und als finale Absicherung gibt es in den Literatur-M6-Unterlagen noch diese geniale Checkliste. Infos zum Autor. Check. Lieblingsstelle geübt. Check.
Ja, das ist super. Es externalisiert das Arbeitsgedächtnis.
Man muss nicht die ganze Zeit panisch überlegen, habe ich an alles gedacht?
Genau, du hast es abgehakt. Das setzt enorme kognitive Kapazitäten frei, die du dann für das Wichtigste nutzen kannst. Die Verbindung zu deinem Publikum. Es ist ein kleines, aber extrem wirkungsvolles Werkzeug gegen Nervosität.
Okay, damit haben wir den Weg zu einer wirklich starken Buchvorstellung gezeichnet. Aber die Mudgett-Quelle deutet ja an, dass es noch eine weitere Ebene gibt, eine für Expertenstufe. Stilistische Mittel, literarischer Kontext. Wie integriert man sowas, ohne dass es klingt wie eine Vorlesung?
Indem man es nicht als separaten Block behandelt, sondern als Würze an den richtigen Stellen einstreut.
Gib mal ein Beispiel.
Statt zu sagen, kommen wir nun zur Analyse der Metaphorik, integrierst du es in die Charakterbeschreibung. Der Autor beschreibt die Trauer der Hauptfigur nicht direkt. Stattdessen nutzt er immer wieder die Metapher eines kalten, leeren Raumes.
Ah, okay.
Das lässt uns die Einsamkeit viel stärker spüren, als wenn er nur schreiben würde, sie war traurig. Du nutzt die Analyse also, um deine Argumente zu untermauern.
Du zeigst, warum das Buch so eine starke Wirkung hat.
Genau. Das ist der Unterschied zwischen Behauptung und Beweis.
Und es wird ja sogar noch kreativer. Mukic schlägt vor, ein alternatives Ende zu schreiben oder ein Tagebuch aus der Sicht einer Figur. Das ist eine tolle Übung. Aber kann man sowas auch in die Präsentation einbauen?
Absolut. Stell dir vor, du beendest deine Präsentation nicht mit Fragen, sondern mit der Autor hat sich für dieses Ende entschieden. Ich habe mir überlegt, was passiert wäre, wenn die Figur anders abgebogen wäre. Mein alternatives Ende sehe so aus. Was denkt ihr? Welches Ende ist stärker?
Das ist gut. Damit öffnet man eine Diskussion.
Ja, und du zeigst, dass das Buch kein abgeschlossenes Denkmal ist, sondern ein lebendiger Organismus, mit dem man spielen kann. Das ist die höchste Form der Auseinandersetzung. Du wirst vom Rezipienten zum Mitschöpfer.
Also, wenn wir das alles zusammenfassen, was ist die Essenz? Eine herausragende Buchvorstellung ist wohl eine Mischung aus strategischer Vorbereitung, einer klaren, psychologisch klugen Struktur und einer Performance, die nicht aufgesetzt ist, sondern aus einer echten, persönlichen Verbindung zum Stoff entsteht.
Mhm.
Deine Unterlagen liefern dafür eine wirklich beeindruckende Blaupause.
Das ist es. Aber ich möchte dir zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben, der ein bisschen über das Thema hinausgeht.
Gerne.
Wir haben jetzt sehr detailliert darüber gesprochen, wie man die Struktur und die Ideen eines Buches für andere aufbereitet. Aber wenn du mal einen Schritt zurücktrittst, ist das nicht eine Fähigkeit, die wir ständig im Leben brauchen?
Wie meinst du das?
Wenn du im Job ein komplexes Projekt vor deinem Team pitcht oder wenn du in einer Familiendiskussion deinen Standpunkt klar machen willst,
ja,
ist das im Grunde nicht immer dasselbe. Du fasst die Handlung zusammen, also das Problem. Du stellst die Hauptfiguren vor, also die zentralen Argumente oder die Beteiligten. Und am Ende gibst du eine persönliche Empfehlung, deine Schlussfolgerung, deine Lösung.
Hm.
Vielleicht ist jede gute Argumentation, jede überzeugende Erklärung im Kern eine Art Buchvorstellung für die eigenen Ideen. Was meinst du dazu?